Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Einen wunderschönen guten Abend. Moment. Es hat kein Geräusch gemacht. Ich habe mir ein Bier aufgemacht mit einem Laschenverschluss. Eine Flasche, keine Werbung, einen Löschzwerg. Der Name allein ist schon so wunderschön, dass man ihn nur bei besonderen Gelegenheiten oder wenn man Durst hat, verwenden darf. Und ich betrachte gerade die, ja, doch immer noch recht farbenfrohen Reste eines wunderschönen Sonnenuntergangs. Prosit. Würzig hell ist es mit einem Zwerg, einem Feuerwehrzwerg vorne drauf und schmeckt tatsächlich verdammt lecker. So ein kleines Bier, 0,2, 0,3 in einer drolligen kleinen Flasche. Ich mache keine Werbung dafür. Ich habe nichts dafür gesponsert bekommen. Ich beschreibe nur die Marke. Es ist Gründonnerstag. Drinnen wird gründonnerstagsmäßig gerade das Abendessen zubereitet. Meine Schwester hat sich überraschend angekündigt. Die ist jetzt gerade aus Bremerhaven hierher unterwegs. Lange Fahrt, und wenn sie ankommt, wird sie hungrig sein. Und dann gibt's Spinat-Kanederli, Spinatknödel. Ein Südtiroler Rezept, deswegen Kanederli, weil das ist das italienische Wort für Knödel. Entschuldigung, das war der Zwerg, der wieder nach draußen wollte. Huf. Denn am grünen Donnerstag hat man traditionell Spinat zu essen. Spinat mit Ei eigentlich. Was ich jetzt nicht so schön finde, obwohl ich beides eigentlich mag, sowohl Spinat als auch Ei. Aber ich muss zugeben, dass die Kombination, also dieses Wort, diese Namenskombination Spinat und Ei, das erinnert dann mich eher an so kindheitliche Erinnerungen an Rahmspinat mit Spiegelei. Und das habe ich nicht so gemocht. Eier an Gründonnerstag. Klingt erstmal so, als ob man der ganzen Sache schon irgendwie Ostern als was vorwegnehmen will. Aber tatsächlich habe ich jetzt heute mal wieder erfahren, wahrscheinlich wusste ich das schon vorher, aber man vergisst ja sowas auch immer, dass das mit den Osterbräuchen, wann der Hase kommt, nämlich, also hier zumindest in Franken, und ich nehme an, dass das auch überall anderswo, deutschlandweit, weltweit sowieso, das ist ja ohnehin, Osterbräuche sind ja weltweit ohnehin komplett unterschiedlich. Aber Deutschland, auch hier in der Region, ist das durchaus früher. Heute ist es relativ einheitlich. Da kommt der Hase am Ostersonntag, versteckt seine Eier oder ihre Eier. Das kann ja auch eine Häsin sein. Das finde ich ja ohnehin fraglich, wenn der Hase oder die Häsin die Eier legt und nicht das Huhn, was ja auch zu der Sache dazugehört. An Ostern, dass ja der Hase die Eier legt, dann ist es doch eigentlich höchst merkwürdig, wenn es ein männlicher Hase ist. Das müsste doch dann, aber bitte, vielleicht ist ja auch das schon wieder falsch von mir, das zu glauben. Und es könnte auch ein männlicher Hase Ostereier legen. Aber ich gehe da eher davon aus, rein aus biologischer Sicht macht beides keinen Sinn. Aber auf jeden Fall kommt besagtes Tier an Ostersonntag, versteckt die Eier und verschwindet dann heimlich schnell und leise wieder, um woanders. Es muss ja schnell gehen, die Eier zu verstecken. Wenn es nur einen gibt, dann hat das Tier ein gewisses Tempo vorzulegen. Nun ist es aber so, habe ich heute erfahren, mein Vater hat sich daran erinnert, in Teilheim, wo er aufgewachsen ist, zu Zeiten seiner Kindheit, also kurz nach dem Krieg war das damals noch, kam der Osterhase tatsächlich traditionell immer schon am grünen Donnerstag. Und meine Mutter hat sich auch daran erinnert, obwohl bei ihr in der Familie der Osterhase am Ostersonntag kam, war das hier bei uns in Werneck wohl zu der Zeit durchaus durchwachsen. Das war nicht einheitlich, das war von Haushalt zu Haushalt verschieden, wann der Hase kam. In einigen Häusern, in einigen Familien kam er Gründonnerstag, in anderen am Ostersonntag, aber in Teilheim war das vollkommen einheitlich. Der Gründonnerstag, an dem der Hase kam und die Ostereier versteckt hat. Nun könnte man meinen, dass sich das ja mit der Fastenzeit bricht, die ja jetzt voll im Gange ist. Und heute Abend müssten eigentlich auch schon die ersten Rappelkinder hier herumlaufen. Ich stehe ja gerade draußen, vielleicht höre ich die ja sogar, wenn die hier vorbeikommen. Wir haben aber auch schon gemeint, wenn die nicht kommen, dann müssen wir selber rappeln. Wir können ja die Länge unserer Straße ablaufen. Jetzt haben wir nur leider diese schönen Drehrappelkästen an einen Freund abgegeben, dessen Kinder mittlerweile beim Rappeln mitlaufen. Vielleicht erinnert ihr euch noch vom letzten Jahr, da müsste ich eigentlich auch schon davon berichtet haben, das ist dieser fränkische Brauch, wenn die Glocken in der ab grünen Donnerstag nicht mehr geläutet werden, in der Karzeit, dass dann die Gottesdienste mit Holzklappern und Rappeln eingerufen werden, beziehungsweise dann, wann eigentlich die Glocken so zu läuten haben, mittags und weiß nicht was für die wichtigen Zeiten, ziehen halt Kinder mit diesen Rappelkästen durch die Straßen und singen ihre Gesänge dazu, ihre frommen. Und zwischen den Gesängen wird dann laut geklappert und gerappelt eben. Und wenn wir jetzt keine eigenen Rappeln mehr haben, haben wir auch gemeint, können wir ja eigentlich auch so parallel dazu laufen, einfach machen. Das machen wir aber nicht, weil zum einen peinlich ist und zum anderen dann das Husten anfangen. Das ist nicht gut. Warum sollten wir das auch? Außerdem könnten die Angst kriegen, weil es dann für einen, weiß ich, glauben, da wäre ein Hund hinter dem Zaun oder so. Na, muss ja nicht sein. Auf jeden Fall hat das mit dem Osterhasen an Gründonnerstag, das kommt eigentlich der Fastenzeit durchaus gar nicht mal so sehr in die Quere, denn mein Vater hat es bestätigt, damals gab es nur Ostereier. Also die Schokoladenflut, die auch bei uns unten im Keller schon vorrätig ist, die dann hier an Ostern eingenestet wird, damit wir erwachsenen Kinder was zum Suchen im Garten haben. Das wurde gewünscht. Das wurde nicht von mir. Ich hätte das diesmal still und bescheiden hingenommen, weil nicht am Ostersonntag als erwachsenes Kind durch den Garten zu streifen und Ostereier zu suchen. Aber mein Bruder hat sich das gewünscht. Er möchte, wenn er schon an Ostersonntag zur Abwechslung mal nicht früh arbeiten muss, gerne Ostereier suchen. Ja gut, aber es gibt ja hier auch noch Nachbarskinder und Kinder von Freunden, die dann auch gerne zu Besuch kommen und die können dann bei uns im Garten auch Osternester suchen und ich hoffe, die kommen. Das ist immer ganz lustig, weil man hat ja selber keine Kinder und das Ostereier suchen ist für mich einfach auch eine wunderschöne Kindheitserinnerung. Deswegen machen wir das halt auch im hohen Alter von mittlerweile alle, also ich über und die anderen an die 50-jährigen Kinder suchen immer noch gerne Ostereiern. Auch meine Mutter wird ein Osternest bekommen. Mein Vater und ich sind ja heute noch auf Mission gegangen, Osterschokoladenbomben, also eine Osterschokoladenfüllung für ein zu versteckendes Nest zu finden. Die Schwierigkeit war, nicht einen Supermarkt zu finden, der sowas im Angebot hat, denn das haben sie alle, sondern einen Supermarkt zu finden, in dem meine Mutter gerade nicht einkaufen war. Wir sind also tatsächlich durchs Dorf gefahren und hatten schon den Plan, die Supermarktparkplätze nach unserem zweiten Auto abzusuchen, ob wir das erkennen. Nun ist es so, dass wir beide eigentlich uns nicht sicher waren, ob wir das Auto meiner Mutter erkennen, weil es halt einfach nur so ein schwarzer Mercedes A-Klasse ist. Ich könnte das im Leben nicht erkennen. Und wir wussten auch beide nicht mehr so richtig das Autokennzeichen. Ich sag's jetzt auch nicht. Aber mein Vater war sich sicher, wenn er sieht, wird er schon erkennen. Und dann ist sie uns Gott sei Dank gerade an einer Kreuzung über den Weg gefahren, in die andere Richtung. Und wir wussten, aha, der Supermarkt, von dem sie jetzt wohl gerade kam, der ist sicher. Und da haben wir dann Schokolade in rauen Mengen gekauft. Oh mein Gott, das schafft meine Mutter alles nie im Leben. Deswegen werden wir da helfen müssen. Und bis dahin haben wir auch ein sehr raffiniertes Versteck gefunden. Ich werde das nicht verraten, denn es könnte ja sein, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass meine Mutter diesen Podcast vor Ostersonntag noch hört und dann das Versteck erfährt, wo ihre das Zwischenlager versteckten. Dann am Sonntag wird es dann neu versteckt. Das macht ja dann der Hase. Genau. Aber damals, nach dem Krieg, gab es das nicht. Da gab es dann nur Eier. Und die sind ja kein Bruch der Fastenzeit. Denn Eier war ja an Gründonnerstag ohnehin mit zum Spinat mit im Programm gestanden, essensmäßig. Also durchaus akzeptabel. Noch ein Schluck Löschzwerg. Ich merke gerade, dass das gar keine so brillante Idee war, den zu kühlen. Zwar trinke ich mein Bier zwar schon gerne kalt, aber es sind gerade nur noch 10 Grad. Ich finde das okay, so im Fließpulli und friere ich auch nicht. Aber die Flasche ist kalt in der Hand. Ha, meine Finger sterben ab. Ah, dass sie bewegen und rubbeln, damit die wieder auftauen. Oder ganz schnell das Bier leer trinken. Damals waren die Eier auch schon gefärbt, das war selbstverständlich. Aber wahrscheinlich so, wie das heute biologisch-ökologische Eltern, umweltbewusste Eltern oder ökologiebewusste Eltern machen nachhaltig mit natürlichen Färbemitteln. Das kriegt man ja gerade überall in allen Ecken und Enden erzählt, wie man Eier färbt, wenn man richtig cool und hip und nachhaltig ist, dann würde man Eier rot färben mit roter Beete und braun färben mit Kacke. Nein, aber könnte man auch, also statt sie mit Kot einzureiben, mit Zwiebelschalen kann man Eier braun färben. Ja, aber warum? Braune Eier zu Ostern, das ist irgendwie, also man kann das vielleicht irgendwie kombinieren mit einer anderen Farbe. Ich glaube, Spinat ist dann wieder grün und so, aber braun, Safrangelb, glaube ich. Ja nun, aber braun, will ich die Eier dann, so braune Eier, was ist ja nun irgendwo. Na gut, bitte. Also bei uns wird es auf jeden Fall viele Eier geben. Sie sind schon vorgefärbt gekauft. Wir gehören zu den Familien, die nicht mehr selber färben. Wir verzehren vorgefärbte Eier. Und wahrscheinlich auch wieder in rauen Mengen. Ist auch schon der Plan einer Kisch zum Osterfrühstück, da werden dann noch mehr Eier drin sein. Also diese von Herrn Macron vorgeschlagene Menge von einem Ei pro Kopf pro, was weiß ich, Woche, werden wir eher nicht mal pro Tag schaffen, geschweige denn, also nicht mal pro Tag, Tagesviertel. Also das wird schon wird eierlastig. Der Herr Macron kann uns gestohlen bleiben. Der kann uns verbieten, was er will. Wir setzen uns ihm zum Trotz und wir werden Ostern Eier in rauen Mengen essen. Dafür essen wir jetzt heute Abend zum Abendessen keine. Das ist immerhin auch schon mal was. Obwohl es Gründonnerstag ist. Wir werden Eier hier besitzen. Aber weil wir brave, zivilisierte Bürger sind, werden wir die Eier... Hier ist irgendwas los. Ich dachte, die Nachbarn machen irgendwelche Geräusche, aber es war gerade ein Zischen und Flattern in dem großen Kirschlorbeer. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Da streiten sich irgendwelche Vögel miteinander. Spannend, man kann sie nicht sehen. Angeblich soll man Kirschlorbeer aus den Gärten entfernen, weil die giftig sind und die Vögel da nicht rangehen und sterben. Das ist totaler Quatsch, weil... Also... Wir haben hier zwei große Kirschlorbeer und die Vögel sterben definitiv nicht. Das ist für die der beste Schutz, weil das auch im Winter grün ist. Schutz vor Raubvögeln, Schutz vor Wind und Wetter. Naja, vielleicht stimmt es ja auch, wer weiß. Ich bin kein Gärtner. Wir werden also besagte Eier nicht benutzen, um Politiker damit zu bewerfen. Weder den Herrn Macron noch sonst irgendwen. Man muss sich auch überlegen, was hat denn jetzt? Also ist das nicht vielleicht eher ein Nachteil für so einen Politiker? Denn jetzt mal ganz im Ernst, mal von den Blessuren abgesehen, die so ein Ei, also es sollte zumindest nicht hart gekocht sein, aber auch so ein Ei, ein rohes Ei kann im falschen Winkel getroffen, durchaus Blessuren verursachen, die recht schmerzhaft sind. Also für einen Politiker oder Politikerin sehr unangenehm sein. Aber das Ansehen, das wird auf jeden Fall steigen nach so einer Eierattacke. Als der große Pfälzer Riese von einem Ei getroffen wurde. Also mal ganz ehrlich, Helmut Kohls Ansehen ist doch schlagartig gestiegen, als er nach der Eierattacke wütend auf den Eierwerfer losstürmte. Das war der wütende Riese. Der hat doch in dem Moment gepunktet ohne Ende. Das muss man sich jetzt also auch schon mal abwägen, was man sich da als Politiker oder Politikerin vergibt, wenn man sich nicht mit Eiern bewerfen lässt. Man könnte den Eierüberschuss, der da ja besteht, das ist halt leider ökologisch überhaupt nicht zu vertreten, schon wegen der armen Tiere, die diese Eier legen, die ja ihre diversen Schließmuskel ausleiern. Das möchte die ja auch schonen. Ich habe heute im Radio gehört, woran man Eier von jungen und alten Hühnern unterscheiden kann. Wie mit der Haut. Die von jungen Hühnern ist straff und glatt und die von alten Hühnern ist irgendwie so ein bisschen krüppelig und größer und nicht mehr so klein und etwas ausladender. Es ist wie im echten Leben. Und ich finde ich diskriminierend den alten Hühnern gegenüber, weil die Eier wahrscheinlich genauso gut schmecken. Aber na gut, also die Schale. Ich rede gerade von der Schale, nicht von der Haut, aber oder vom Umfang des Huhns oder der Frau. Ah, jetzt habe ich es gesagt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte, dass ihr das euch nur denkt, diesen Zusammenhang. Und dann seid ihr die schlechten Menschen. Jetzt bin ich der schlechte Mensch. Das ist bedauerlich, aber nicht mehr rückgängig zu machen. Ich muss damit leben. So sieht es einfach mal aus. Ja, aber mal abgesehen davon, den Eierüberschuss, könnte man sich das mal vorstellen, die Vorstellung, den Eierüberschuss damit zu verwenden, Politiker damit zu bewerfen. Das ist natürlich nicht schön für die Politiker. Das muss man zugeben, weil so der Moment des Beworfenwerdens, das müsste man institutionalisieren. Vielleicht so mit einer Abwurfrate oder einer Abschussrate, wie bei der Jagd, wie das mit den Jägern, der weite Mann und die weite Männin. So darf man als Wähler und Wählerin, hat man eine gewisse Quote, dass man einmal im Quartal einen Politiker oder Politikerin mit einem Ei bewerfen darf. Und damit das für die Beworfenen nicht zu sehr belastend wird, die Stressbelastung, gibt es dann dafür feste Tage und Zeiten und Plätze, wo die dann leicht zu reinigen vielleicht auch sind. Und man müsste die ja auch schützen, so die Augen mit Brillen, vielleicht kriegen sie auch einen Helm, dass die Schläfen nicht getroffen werden kann oder einen Schutz der empfindlicheren Körperteile wie so Genitalien oder Hals oder so. Ja, aber dann bleibt ja irgendwann auch nichts mehr übrig von dem, was man bewerfen will. Es soll ja glibbern und schmieren und schleimen, sonst macht es ja keinen Spaß. Es sei denn, man würde dann Hightech einen Ganzkörperanzug erfinden, der mit einer Absaugfunktion, nachdem das Ei darauf zerplatzt ist, den Glibber nach innen saugt und in dem Anzug den oder die Insassin beglibbert. Es wird schwierig. Ich habe zwar einige Ingenieursleistungen hier vollbracht. Mein Ruf ist gewahrt. Ich hab tatsächlich mal ein Diplomzeugnis als Diplom-Ingenieur bekommen. Versehentlich. Und leider war ich eines der größten Versäumnisse meines gesamten Studiums, dass ich bis heute bereue, wie nichts anderes ist, dass ich dieses falsch ausgestellte Diplom als Diplom-Ingenieur nicht einfach nochmal kopiert habe. Ich habe das einfach zurückgegeben. Und erst danach ist aufgefallen, verdammt, ich hätte es mal auf den Fotokopierer legen sollen. Ach, ich hatte für einen Tag war ich Diplom-Ingenieur. Und ich habe hier zwei fantastische Ingenieursleistungen vollbracht. Ich habe auf Knöpfe gedrückt und auf einmal ging die Markise wieder hoch. Und ich habe auf andere Knöpfe gedrückt und dann ging die Heckklappe vom Auto wieder ganz auf. Ich bin der König der Ingenieure. Es ist unglaublich. Und ich könnte jetzt also so einen Anzug konstruieren, entwerfen und ingenieren, der die insitzenden Politikerinnen vor dem Aufprall des Eis schützt. Also Verletzungen schützt, aber den Glibber, damit die Demütigung und damit auch die Sympathie nach innen leitet. Das wäre möglich. Aber denken wir weiter. Man könnte das gesellschaftlich nutzen, so eine Eierabschussquote, dass man beispielsweise einen Wahlbeteiligungsnachweis erbringen muss. Nur wer nachweisen kann, dass er oder sie bei der letzten, was weiß ich, Wahl, Bundestags-, Landtags-, Regionalwahlen mitgewählt hat, darf dann einmal im Jahr oder vielleicht einmal pro Wahlperiode, das muss sich ja auch auf sämtliche BundesbürgerInnen dann auch verteilen, das ist ja wirklich viel, also ein Politiker bewerfen. Es muss ja auch was Besonderes sein. Und die PolitikerInnen sollten ja auch noch Zeit haben, um ihre Arbeit zu machen und nicht nur 24 Stunden am Tag von Eiern beworfen zu werden, obwohl das eigentlich gar kein, ich denke da noch mal drüber nach, ob das nicht eigentlich die bessere Alternative zu dem ist, was die jetzt zurzeit machen. Lassen wir das mal so stehen. Ich trinke noch einen Schluck Löschzwerg. Aber selbst dann gibt es ja PolitikerInnen, die beliebter als Eierwurfsziele sind als andere. Kriegt man jetzt so per Zufallsgenerator randomisiert irgendeinen beliebigen PolitikerInnen zugewiesen, verzichtet man am Ende sogar darauf. Das wäre schade. Andererseits wäre das, nein, ich glaube nicht. Generell, glaube ich, wäre das trotzdem zu beliebt und man würde auch irgendeinen Hinterbänkler-Landtagsabgeordneten trotzdem gerne mit Ei bewerfen. Die Wahlbeteiligung würde schlagartig nach oben schnellen. Wenn man jetzt allerdings ich sehe ein Problem damit, denn man wählt vielleicht möglicherweise dann eher PolitikerInnen, die man scheiße findet und deswegen gerne bewirft, als PolitikerInnen, die man gut findet und deshalb an der Regierung haben will. Das würde jetzt zwar bei den großen Parteien meiner Meinung nach keinen allzu großen Unterschied machen, ob ich jetzt die einen wähle, weil ich so dumm bin zu glauben, dass die was können, oder ob ich die anderen wähle, weil ich so kindisch bin und sage, da darf ich die mit Eiern bewerfen, yay! Das ist, glaube ich, ziemlich das macht politisch, glaube ich, keinen allzu großen Unterschied und es käme zumindest meinem Verständnis von Politik sehr entgegen und ich glaube auch ganz, ganz allgemein gesprochen, ohne mich allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, bezweifle ich, dass das sehr viel tiefer unter dem allgemeinen Politikverständnis der durchschnittlichen BundesbürgerInnen liegt, auch wenn die meisten anderer Meinung sein dürften, was ihr Selbstbild angeht. Aber was ist dann mit Randparteien, mit so Parteien wie der AfD? Wir beschweren uns jetzt schon darüber, wie hoch die Prozentanteile bei den diversen Wahlen der AfD sind. Die würden ja explodieren. Das sind ja jetzt nur die Leute, die wählen wollen, die haben wollen in irgendeinem Land oder Bundestag oder irgendeinem Senat. Ich stelle dir vor, die Leute, die wählen, sind die, Scheiße finden, damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie dann beim Eierwerf-Lotto tatsächlich einen AfD-Spitzenpolitiker oder Spitzenpolitikerin ziehen und die dann bewerfen dürfen. Das wäre ja schlimm. Die AfD würde die absolute Mehrheit sprengen. Also ich sehe schon das können wir nicht machen. Ich sehe schon, meine Politikreform hat Mängel. Ich muss die nochmal genau überlegen. Ich befürchte, dass die in den Prüfungskommissionen nicht durchkommt. Wir werden also, fürchte ich, erstmal weitermachen müssen mit der Politik, wie wir sie bislang kennen. Das Wahlsystem wird nicht revolutioniert, zumindest nicht von mir. Das ist, das mag jetzt bedauerlich erscheinen, aber ich fürchte, die Welt hat einfach nochmal Glück gehabt. Und wir müssen mit den Eiern dann einfach verantwortungsvoll umgehen und sie essen, statt irgendwen damit zu bewerfen. So, mir ist jetzt langsam richtig kalt. Ich gehe jetzt mal nach drinnen. Ich weiß noch nicht warum. Essen gibt es noch nicht. Gibt es erst, wenn meine Schwester da ist. Die ist noch nicht da. Es ist frisch, aber es ist irgendwie schön. Das Wetter macht auch gerade, was es will. Das passt ja auch zur Jahreszeit. Gestern in Fladungen sind wir fast schon im T-Shirt rumgelaufen, als wir am Schwarzen Moor waren. Auf 800 Meter war es dann wieder so kalt, dass ich ziemlich durchgefroren war, weil ich den Fleece-Pulli im Auto hatte liegen lassen und dann mit Pulli und Jacke durch das Moor gelandet bin. Am Abend hat es gestürmt und geregnet. Heute hat sich das wirklich abwechselnd mit Regen, Sturm, Sonne, alles, da war eigentlich alles dabei. Und gestern haben wir tatsächlich noch Schnee gesehen. Oben auf der Langen Rhön, auf der Hochrhönstraße, lag noch an den Rändern Schnee in den Straßengräben und da, wo das Wind geschützt war, wo also der kalte Wind nicht so hinkam, oder der warme Wind oder die Sonne. Was muss denn da hinkommen, damit der Schnee schmilzt? Die Sonne. Also da, wo es sonnengeschützter war oder der kalte Wind besonders. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe von Geologie, also von Wetter, nee, nicht Geo, doch, ja, also so viel wie von Politik. Also da lag dann noch richtig viel Schnee rum. Und ne, das ist dann also auch so ist das mit dem Sommer, der jetzt eigentlich ja Gott sei Dank, also noch nicht. Ich muss, also wäre jetzt auch ein bisschen früh, aber der Frühling. Die Rhön ist zwar ein Mittelgebirge, aber nicht so gebirgig, dass man auf den Gipfeln im Ende März tatsächlich noch Schnee erwartet. Das war schon ein ungewöhnlicher Anblick. Leider konnte ich nur schnell im Vorbeifahren Fotos machen, weil man auf der Hochrhönstraße nicht parken darf, aus naturschutzrechtlichen Gründen. Und das ist auch gut so. Ich erinnere mich einmal, als ich mit meinem Bruder in Norwegen war. Da sind wir über einen Pass gefahren, das war im August. Und da oben war richtig dick Schnee. Und mein Bruder und ich, wir sind aus dem Auto gestiegen, sind durch den Schnee getanzt, haben uns gefreut. Und der Dritte, der mit uns mitgefahren ist, der Freund, der saß nur, oh, diese beiden bekloppten Brüder, saß im Auto und hat uns zugeschaut und sich gewundert. Aber ich glaube, nach zwei Wochen mit uns in einem Auto und einem Zelt, hat er sich eigentlich auch über nichts mehr groß gewundert. Und ich sollte mich jetzt langsam auch über nichts mehr wundern. Ihr wundert euch jetzt bitte nicht, wenn diese Folge jetzt ganz schnell zu Ende ist. Die Sonne ist untergegangen. Schon lange hinter dem Segel verschwunden. Ich dürfte jetzt auch mal Bier. Nein, es ist gerade noch so. Es hat noch so eine leichte Färbung von ein bisschen Zwiebelschal am Horizont. Das Zwiebelschaleneier. Nicht ganz braun. Man könnte jetzt also noch nicht direkt AfD-Eier damit einfärben, aber immerhin. Vorhin war es ja, waren doch richtig schöne Farben. Ich hätte Fotos machen sollen. Dann hätte ich direkt ein. Wie ärgerlich. Aber vielleicht finde ich noch ein Beitragsbild für diese Folge. Aber vielleicht finde ich ja noch alte Sonnenuntergangsfotos. Die sind hier vor unserem Haus ja immer sehr spektakulär. Und mal schauen. Das waren auf jeden Fall Farben, um die ein jedes Osterei beneiden könnte. Und das ist der Nachbarshund, die Bonnie. Jawohl, hallo Bonnie. Mit diesen Klängen unser erster Stargast seit langem in diesem Podcast, Bonnie. Schön, dass du zu uns gefunden hast, Bonnie. Sag doch auch mal was. Aha, ja? Wie ist deine Meinung zur Weltpolitik, Bonnie? Hätte ich nicht besser sagen können. In dem Sinne, macht's gut und einen schönen. Ja, ist gut. Jetzt ist gut. Danke, Bonnie. Macht's gut. Tschüss. Jetzt hört doch mal auf. Ja, ich weiß, Politik ist so ein Thema, da kann man nicht so einfach aufhören. Ja, sehr gut, Bonnie. Also, vielen, vielen Dank. Ich weiß, ja, Olaf Scholz, okay, bitte, aber ist gut. Und die Große Koalition, das müssen wir jetzt nicht ausbreiten hier. Bonnie, danke. Ich gehe jetzt rein. Ich unterhalte mich noch nicht mit dem Hund über Politik. Wer bin ich denn? Macht's gut. Gute Nacht.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.